Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Ungefähr 50 Corona-Impfstoffkandidaten in klinischer Prüfung listet die WHO derzeit auf. Die Suche nach einem Impfstoff läuft beispiellos schnell. Gestern hat Großbritannien eine Notfallzulassung für den mRNA-Impfstoff von BioNTech und Pfizer erteilt. Ob bald ein weiterer Impfstoff von AstraZeneca und der Uni Oxford eingesetzt werden darf, wird derzeit geprüft. Auch die Europäische Arzneimittelagentur und die USA wollen in den kommenden Wochen über die Zulassung von Corona-Impfstoffen entscheiden. Welche Chancen dieses Eiltempo in der Pandemie aufzeigt und wo noch Daten fehlen, darüber habe ich heute Nachmittag mit Marilyn Addo gesprochen. Sie leitet die Infektiologie des Uniklinikums Hamburg-Eppendorf und arbeitet am Deutschen Zentrum für Infektionsforschung. Ich habe sie zuerst gefragt, ob mit den jüngsten Erfolgsmeldungen zu den Corona-Impfungen das Ende der Pandemie begonnen hat.
Also ich glaube, dass wir einen großen Schritt weiter sind in Richtung Ende der Pandemie, aber es wird wohl noch eine Weile dauern. Aber es ist sicherlich ein sehr, sehr positives Signal und eine weitere Säule im Kampf gegen die Pandemie.
Innerhalb weniger Monate wurden jetzt Impfstoffe gegen Corona entwickelt, einer davon in Großbritannien jetzt sogar zugelassen. Ist dieses Rekordtempo angesichts dieser Pandemie richtig oder schafft das auch Sicherheitslücken bei der Entwicklung?
Ja, das ist eine Frage, die natürlich viele umtreibt. Es ist jetzt so schnell gegangen und kann das auch sicher sein. Also Impfstoffe, die in Deutschland oder in der EU zugelassen werden, werden immer, egal welches Tempo, die höchsten Sicherheitsstandards angelegt. Es sind Prozesse beschleunigt worden in dieser Pandemie, da wo es möglich war, aber in keinen sicherheitsrelevanten Fragen ist da ein Kompromiss eingegangen worden.
Warum konnte es denn dann überhaupt dieses Mal so viel schneller gehen als bei anderen Impfstoffen? Einfach weil da mehr Interesse dran bestand und auch mehr Geld dahinter gesteckt hat?
Also es hatte sicherlich ganz viele verschiedene Gründe. Zum einen lag die Sequenz des Erregers so schnell vor wie noch nie zuvor. Also wir hatten ja binnen von Tagen die Sequenz für alle Wissenschaft zur Verfügung. Da konnte halt im Grunde genommen im Januar, obwohl im Dezember oder November ja erst die Pandemie angefangen hatte, da konnten schon die Impfstoffentwicklungen dann starten. Und das hat dazu geführt, dass dann im März schon die erste Person in einer klinischen Prüfung geimpft werden konnte. Dann sind natürlich auch durch vorherige Epidemien, zum Beispiel im Nachgang von Ebola, auch neue Förderungsmöglichkeiten für schnelle Impfstoffentwicklungen entstanden, wie zum Beispiel CEPI, die Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. Mhm. Die hat sehr viele von diesen Impfstoffentwicklungsprogrammen, die jetzt ganz weit vorne sind, auch schon ganz früh mit den notwendigen Finanzen ausgestattet. Das Bundesministerium für Forschung und Bildung hat auch investiert ganz früh. Es wurden halt da Fördermittel zur Verfügung gestellt. Es wurden Prozesse beschleunigt, die halt sonst normalerweise direkt hintereinander geschaltet wurden, konnten zum Teil ein bisschen parallelisiert werden. Also es wurde an vielen Stellschrauben gedreht, um dieses möglich zu machen.
Braucht es in so einer Ausnahmesituation trotzdem noch besondere Anstrengungen, damit die Menschen diesen Impfstoffen vertrauen?
Auf jeden Fall. Also ich denke, das ist jetzt die große Aufgabe auch der nächsten Wochen und Monate, ganz transparent zu machen, was sind die Ergebnisse der Studien, die jetzt durchgeführt wurden, auf welcher Datenlage beruht die Zulassung, was für Nebenwirkungen sind zu erwarten, wie wird sichergestellt, dass auch im weiteren Verlauf die sicherheitsrelevanten Daten erhoben werden, auch nach einer Notfall- oder konditionalen Zulassung. All das muss mit der Bevölkerung sehr transparent jetzt im Dialog kommuniziert werden.
Stichwort Nebenwirkungen. Ganz oben auf der Zulassungsliste stehen ja mRNA-Impfstoffe von BioNTech und Pfizer bzw. Moderna. Die beruhen beide auf synthetischen Molekülen, die das Immunsystem eben letztlich anregen sollen, Antikörper gegen SARS-CoV-2 zu bilden. Das ist ein neues Konzept. Was ist da eigentlich bisher über Nebenwirkungen bekannt?
Also die Entwickler haben ja schon aus diesem Entwicklungsprogramm Daten publiziert und da kann man das genau nachlesen, was in diesen frühen Studien an Nebenwirkungsprofilen gesehen wurde. Das sind Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Fieber, Schüttelfrost. Das sind aber vom Spektrum her Nebenwirkungen, die auch bei anderen Impfungen, wie zum Beispiel der Gelbfieberimpfung oder auch bei der Grippeimpfung, durchaus vorkommen können. Und um jetzt aufklären zu können für unsere Impfkampagnen, brauchen wir natürlich aus diesen großen Studien mit 30.000, 40.000 Probanden genau diese Daten. Denn wie viel Prozent haben Leute Kopfschmerzen bekommen? Wie viel Prozent ist diese Nebenwirkung aufgetreten? Das sind alles vorübergehende Nebenwirkungen. Die waren alle nach ein, zwei Tagen wieder weg, wenn sie aufgetreten sind. Aber das ist natürlich wichtig, damit wir auch da transparent aufklären können.
Könnten diese erwähnten mRNA-Impfstoffe, wenn sie so gut wirken, wie die ersten Ergebnisse jetzt erhoffen lassen, ausreichen? Oder müssen in jedem Fall noch andere Impfstoffe, auch andere Impfstofftypen dazukommen, um verschiedene Altersgruppen oder auch verschiedene Risikogruppen überhaupt impfen zu können und letztendlich eine Herdenimmunität zu erreichen?
Es gibt natürlich noch sehr viele Wissenslücken zu diesem Thema und man hat sich deswegen bewusst breit aufgestellt. Da sind ja momentan 11 verschiedene Impfstoffe in verschiedenen Impfstoffstrategien und Kategorien schon in der Phase 3 klinische Prüfung, um genau diese Frage dann zu beantworten, für wen ist welcher Impfstoff der beste? Vom Nebenwirkungsprofil, aber auch vom Wirkungsprofil. Es ist ja oft gesehen worden, dass zum Beispiel in der älteren Population bei der Grippeimpfung oft die Impfantworten schlechter sind als in einer jüngeren Population. Und vielleicht braucht es dann halt für bestimmte Bevölkerungsgruppen verschiedene Impfansätze. Deswegen ist es gut, dass wir derzeit breit aufgestellt sind. Die mRNA-Impfstoffe sind jetzt vorne in der Entwicklung, weil sie so schnell hergestellt werden können. Aber wir sollten auch die anderen Ergebnisse noch abwarten. Wir brauchen auch sicherlich mehr als einen Impfstoff, um halt die Weltbevölkerung zu versorgen.
Wenn Sie da eine Prognose wagen würden, wie viele Impfstoffe werden sich da in der Praxis letztendlich durchsetzen?
Das ist ein bisschen Spekulation, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir 5 Impfstoffe zur Zulassung bringen, vielleicht auch 6.
Sie haben ja selbst auch an einem Impfstoff gegen Corona an der Entwicklung mitgewirkt. Bei dem wird die genetische Information für ein Oberflächeneiweiß von SARS-CoV-2 in ein harmloses Pockenvirus verpackt. Gibt es dazu schon erste Ergebnisse zur Wirksamkeit?
Wir haben noch keine Ergebnisse zur Wirksamkeit. Wir sind noch in einer sehr frühen Phase der klinischen Prüfung. Die Phase 1 läuft, die Phase 2 ist gerade eingereicht. Wir haben die ersten Daten zur Verträglichkeit und erwarten die ersten Daten zur Wirksamkeit in Sachen Antikörperbildung und T-Zellantworten jetzt noch im Dezember. Wir haben aus einem ähnlichen Entwicklungsprogramm, also einem Impfstoffentwicklungsprogramm gegen MERS-Coronavirus, schon im Frühjahr Daten zur Sicherheit und zur Immunogenität publiziert. Und bisher sieht es sehr ähnlich aus, was wir jetzt auch für das Coronavirus-Konstrukt sehen.
Es gibt ja einige Studien, die davor warnen, dass wir in Zukunft öfter Pandemien erleben könnten, weil wir immer stärker in die Natur eingreifen und dadurch eben auch Viren das Überspringen aus dem Tierreich auf den Menschen erleichtern. Könnte die Impfstoffentwicklung in Zukunft vielleicht sogar noch schneller als jetzt bei SARS-CoV-2 funktionieren, indem man da sozusagen prophylaktisch schon Konzepte oder Impfstrukturen gegen Erreger vorbereitet, die das Potenzial zur nächsten Pandemie haben?
Ja, das ist also sicherlich ja auch schon etwas, was schon geschehen ist. Also die Tatsache, dass diese Impfstoffentwicklung so schnell vorangeschritten ist, ist ja auch der Tatsache geschuldet, dass nach dem großen Ebola-Ausbruch genau solche prophylaktischen oder proaktiven Initiativen gestartet wurden. Und einige der Impfstoffentwickler, die jetzt ganz vorne dabei sind, waren halt genau in diesem Prozess, diese Impfstoffplattformen, also Technologien, die schnell adaptiert werden können, halt auf jetzt SARS-CoV-2 anzuwenden. Das werden wir auch für die Zukunft nutzen können. Und hier in unserer SARS-CoV-2-Impfstoffentwicklung kommt natürlich noch dazu, dass wir tatsächlich mehrere Produkte haben, die jetzt diese Phase 3 der klinischen Entwicklung auch erreicht haben, für die wir dann wissen werden im nächsten Jahr, schützen diese Impfstoffe oder schützen sie nicht. Wir müssen dann auch diese Daten sehr sorgsam aufarbeiten, Impfstoffe besser verstehen und diese Informationen dann nutzen, um die besten Impfstoffe oder die besten Impfstoffplattformen für die jeweiligen Populationen für die nächste Pandemie schon vorzubereiten. Ich glaube, das ist eine ganz große Chance, die diese doch sonst so schwierige Situation in der Welt jetzt uns auch wissenschaftlich bietet, uns auf die nächste Pandemie besser vorzubereiten.
Entwicklung im Rekordtempo. Die Hamburger Infektiologin Marilyn Addo über den Stand der Impfstoffentwicklung gegen SARS-CoV-2.